Wunderwerk Kopfsache.
Dein Podcast rund ums Denken und Fühlen und wie das die Realität beeinflusst. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, auf der du erfährst, wie du mit kleinen Veränderungen dein Wahrnehmen und Handeln wandeln kannst.
Ganz im Sinne von denk dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wunderwerk Kopfsache, der Podcast von und mit Sandra Heischer und
Susanne Ruth. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und neugierig auf unser heutiges Thema bist. Und Sandra, ich muss ja mal gleich dazu sagen, ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir jetzt gesagt haben, Ehrlichkeit oder Wahrheit. Also wie viel Ehrlichkeit verträgt eine Beziehung oder wie viel Wahrheit verträgt eine Beziehung?
Und wenn du sagst, du wusstest das nicht mehr, erwartest du, dass ich dir jetzt antworte, was wir gewählt haben? Oder erwartest du die Frage, wofür ist das wichtig?
Vielen Dank, dass du das wieder so ausführlich dargelegt hast. Erstmal erwarte ich gar nichts, sondern ich wollte nur einen Sachverhalt darlegen. Und für mich war das dann so spannend, weil Ehrlichkeit und Wahrheit zwei Begriffe sind, die so nah aneinander waren für mich und mit denen ich mich dann beide beschäftigt habe. Weil wenn man sich mit Ehrlichkeit beschäftigt, kommt man immer wieder doch ein Stück weit zur Wahrheit. Und ja, für mich konnte ich gar keine klare Abgrenzung jetzt machen. Ehrlichkeit, Wahrheit. Das war gar nicht so einfach. Wie war das für dich?
Für mich auch nicht. Also ich habe gemerkt, ich habe immer wieder einen Knoten im Kopf bekommen, wenn es darum ging, was ist jetzt eigentlich Ehrlichkeit oder Wahrheit? Für mich war ein Punkt, glaube ich, so ein bisschen aktuell entscheidend. Ich weiß, wenn wir beide miteinander sprechen, kann sich da nochmal einiges ändern. War der Punkt, dass ich glaube, eine Wahrheit gibt's ja gar nicht. Wahrheit ist immer subjektiv. Ist immer geboren aus dem, wie ich Dinge sehe. Ich habe bei Wikipedia geschaut, Übereinstimmung einer Aussage mit einer Sache, über die sie gemacht wird. Also eine Richtigkeit. So, jetzt bist du aber zum Beispiel farbenblind und dann siehst du was rot, was ich grün sehe. Für dich ist es richtig, für mich ist es auch richtig. Also haben wir beide recht und für uns beide ist es die Wahrheit.
Ja, ich habe ja schon ein bisschen von dir gelernt und versuche immer sehr aufmerksam zuzuhören. Und da ist Wahrheit natürlich auch eine Sache, in welchem Kontext ich sie betrachte, denn auch auf Wikipedia, weiter unten dann, war die Thematik, wenn man von Wahrheit in Mathematik spricht. Die Wahrheit in der Mathematik, da braucht man immer eine Beweisbarkeit, also das muss bewiesen werden mathematisch, also ist die Wahrheit beweisbar. Und das fand ich dann wiederum ganz interessant, wenn man guckt, in welchem Kontext das ist. Und wenn man bei Ehrlichkeit guckt, war es auch so, bei Ehrlichkeit stand dann, bei und Ehrlichkeit, unter anderem auch Wahrheit, ist die Ehrlichkeit im Reden. Das fand ich auch total interessant.
Wahrheit ist die Ehrlichkeit im Reden?
Ja.
Wahrheit ist die Ehrlichkeit im Reden. Ich wiederhole es. Ja. Übrigens eine gute Technik, wenn man nicht weiß, was man bei jemand anders, wenn es so darum geht, spontan zu sein und man ist nicht spontan, dann ist es immer erstmal gut zu wiederholen, was man gerade gehört hat. Leider kommt bei mir trotzdem noch nicht, also das macht für mich keinen Sinn.
Okay. auch interessant. Dann gehen wir doch mal vielleicht zur Ehrlichkeit rüber. Ja. Bei Ehrlichkeit habe ich erst... Also ich google ja diese Worte schon sehr gerne und guck mal, was mir da angeboten wird. Da ging es einmal, das war dieses Oxford Language, wo die Übersetzung ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit und zwar im Hinblick auf Geld und Sachwerte. Also auch wieder ein ganz anderer Kontext. Von daher bedeutet jedes Wort, je nachdem in welchem Umfeld ich mich bewege, auch vielleicht ein bisschen was anderes.
Mhm. Ja, ich hatte auch, es ist bei meiner Erstübersetzung, die mir entgegenkam, hieß es, es ist die sittliche Eigenschaft von ehrlich sein, ist die Ehrlichkeit. Und das fand ich auch spannend, weil ich habe tatsächlich bei Ehrlichkeit, das wäre eher das im Reden ehrlich sein, war das für mich dort eher abgelegt. Wofür ist die Unterscheidung wichtig?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Laufe unserer Zusammenarbeit, unserer wundervollen Austausch hier in der Sendung, ist mir immer mehr bewusst geworden, dass jeder Mensch für jedes Wort so seine eigene Bedeutung und Interpretation hat und dass deshalb Kommunikation auch so herausfordernd oder auch schwierig teilweise ist. Und deshalb dachte ich, ist es sinnvoll, sich mit diesen beiden Begriffen auseinanderzusetzen, um vielleicht für mich erstmal klar zu machen, was ist denn für mich Ehrlichkeit? Was ist denn für mich Wahrheit.
Mhm. Und bist du zu einem, also hast du dich für etwas entschieden?
Nee, habe ich nicht wirklich und deswegen freue ich mich auch auf die Sendung. Jetzt die Frage vom Anfang, wie ist der Titel unserer Sendung?
Du bist gemein. Ich glaube, sie ist, wie viel Wahrheit verträgt eine Beziehung?
Also haben wir Wahrheit gewählt, okay. Mhm. Ja. Und ja, okay, dann geht's los jetzt, oder? Mit der Sendung.
Ja, und ich glaube eben, also wenn wir uns auf Wahrheit einigen würden, hätten wir schon das erste Dilemma, weil es ja meiner Meinung nach keine allgemeingültige Wahrheit gibt.
Ja, sondern dass Wahrheit sehr subjektiv ist, wie du das mit der Farbe genannt hast. Mhm. Und dass es oft verschiedene Wahrheiten gibt, die alle irgendwo ihren Anspruch auf Richtigkeit haben.
Genau, so wie du es gesagt hast, im Kontext betrachtet, ist vielleicht für den, also natürlich gibt es Dinge, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, habe ich mir ein Bein gebrochen. Das wäre dann die Wahrheit. Und wenn ich mir kein Bein gebrochen habe, aber erzähle, ich habe mir ein Bein gebrochen, zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber, dann ist das gelogen. Also, und dann bin ich nicht ehrlich. Also, solche Sachen, so rum funktioniert's. Aber ich glaube, es gibt, also es ist ein, wir nähern uns hier einem riesigen Feld von Interpretationen, ja. Auslegungen, auch mit den Beziehungen. Ich glaube, dass die Frage, die wir ja stellen, gar nicht logischerweise total pauschal beantwortbar ist.
Nein, sonst wären wir ja auch in einer Minute fertig hier. Ich fand den folgenden Aspekt noch ganz interessant, nämlich, dass ganz oft dann immer das mit dem Lügen geschrieben war, also dass zum Beispiel Ehrlichkeit nicht lügen und nicht stehlen. Also quasi, dass man sich das Gegenteil anguckt und damit das eigentliche Wort versucht besser zu beschreiben. Und auch bei Wahrheit, dass das dem Lügen so gegenübersteht. Ich glaube, wenn man das noch mit dazu zieht, vielleicht können wir es ein bisschen mehr einschränken.
Wäre es dann, wie viel Lügen verträgt eine Beziehung?
Oh, nee. Also ich glaube, Also ich glaube, mit dem Titel, weil da könnte man eigentlich doch schon, könnte man dann sagen, keine? Was ist eine Lüge?
Wäre das deine Antwort?
Also spontan würde ich tatsächlich sagen, ja, wobei dann auch die Frage ist, was ist eine Lüge? Wenn man etwas nicht sagt, ist das ja zum Beispiel keine Lüge.
Ach so, du würdest Schweigen ausnehmen, du würdest das Direkte anlügen. Ah, spannend. Ich hatte gerade, als du das gesagt hast, ich habe gestern auch nochmal so ein bisschen, bin ich durch meine Social-Media-Kanäle gescrollt und bin bei einem Zitat hängen geblieben. Ich bin gar nicht so der Zitate-Fan auf Social Media. Und da kam ein Zitat, das hieß, nicht die Wahrheit tut weh, sondern die vielen Lügen davor. Und das hat 4715 Mal gefallen. Und ich habe gedacht, what?
Boah, ja, das ist dann so dahingelegt und jeder hat sich da wahrscheinlich was anderes bei gedacht, weil Lügen, also ich meine, wenn ich jetzt frage, findest du mich hübsch? Und du musst nicht antworten und du würdest jetzt denken eigentlich, boah, nee, wirklich gar nicht. Ist das ja auch dein subjektives Empfinden? Mhm. Es ist eine direkte Frage und dann ist die, also was ich mir dann nämlich auch aufgeschrieben habe, was tut die Wahrheit zur Sache in dem Fall? Also was ist deine Motivation hinter der Wahrheit? Mhm. Und muss man diese Frage mit Ja, Nein beantworten oder kann man diese Frage auch nett umschreiben?
Dann fliegst du doch sofort auf.
Jein, wobei die ja, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, es kommt anders an. Also Beispiel, wir waren im Urlaub und ich habe ein wunderschönes Kleid gesehen. Es war in so einem zarten Blau und hatte so Kirschblüten drauf, in so einem leichten Rosé, so ein Sommerkleid. Es war so wunderschön. Es war auf so einem Bazar in Frankreich und ich habe das dann also in diesem Bazar übergeschmissen und ich war so verliebt in dieses Kleid und dann fragte ich meinen Mann, ja, und ich weiß, wenn man schon die Frage stellt, ne, wie ist das Kleid, wie findest du das Kleid? Und mein Mann hat das ganz, ganz geschickt umschrieben. Also er hat nicht gesagt, schön oder nicht schön. Er hat dann sowas gesagt wie, bei dem Kleid kommen deine figurlichen Vorteile nicht so zur Geltung.
Oh, wie schön.
Ja, und es war ja auch eine klare Aussage. Es war nicht gelogen. Ich wusste genau, was er mir sagen möchte. Und dadurch, dass seine Motivation eine gute war, dass ich nicht zu Hause dann vorm Spiegel stehe und es anhabe und denke, boah, ich sehe aus wie eine Tonne da drin oder so. Und dann im Nachhinein frustriert bin, hat er das so nett umschrieben. Und ich glaube halt auch, dass der Grund, warum das dann so gut bei mir ankam, ich habe es nicht gekauft übrigens, ich denke aber immer noch dran, weil das so schön war, die Motivation dahinter war und die Art und Weise, dass ich wusste, mein Mann ist mir vollkommen, also der mag mich wirklich und er möchte mich jetzt auch nicht verletzen oder so, sondern der ist mir wohlwollend gestimmt. Mhm.
Spannend, es gibt ja momentan eine große Diskussion über eine künstliche Intelligenz, ChatGPT, wir hatten die auch schon mal erwähnt, also diese große Diskussion über die künstliche Intelligenz und ich habe die künstliche Intelligenz gestern gefragt, habe unsere Frage dieser künstlichen Intelligenz gestellt und ein Aspekt, den sie mir nannte und den fand ich total interessant eben und der geht so ein bisschen dahin, dass es immer ist, die Wahrheit ist nichts ohne die Fürsorge für den anderen. Und das fand ich sehr groß. Da habe ich gedacht, ja, stimmt, genau das ist der Aspekt. Also mit welcher Fürsorge trete ich jemand anders gegenüber, um ihm ihr die Wahrheit zu sagen. Und das ist genau das, was du beschreibst. Also dein Mann wollte dich nicht verletzen und der hat auch dein Engagement für das Kleid gesehen, deine Begeisterung. Aber er fand halt, dass du deine körperlichen Vorzüge darin nicht zur Geltung kommen. Ach, das ist ein schöner Ausdruck.
Ja, und ich wusste ja auch, dass er mir wohlgesinnt ist. Das ist es, glaube ich. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn wir mal das Thema, diese Brücke zu Beziehungen schlagen, wenn man das Gefühl hat, in der Beziehung nicht genug Wohlwollen oder Wertschätzung zu erfahren, hätte es ja sein können, dass diese Worte mich ganz anders treffen. Und ich dann verletzt bin, traurig bin, wütend bin, vielleicht aus Trotz es mir trotzdem kaufe das Kleid. Und deshalb ist vielleicht Wahrheit in Beziehungen auch so schwierig, weil wenn ich etwas sage, A, muss ich hinterfragen, welche Fürsorge, wenn wir die künstliche Intelligenz da zitieren, habe ich dahinter, also was ist meine Motivation, was will ich denn damit erreichen mit meiner Wahrheit, die ich sage und die Frage, die zweite Frage, wie kommt sie bei dir an, was treffe ich bei dir?
Und wenn du sagst, also Lügen verträgt eine Beziehung nicht, habe ich so ein bisschen rausgehört.
Wenn ich da noch einhaken dürfte, ich meine wirklich so ganz offensichtliche Lügen. Sagen wir mal, mein Mann würde später von der Arbeit nach Hause kommen und ich würde dann fragen, er erzählt mir, er kommt später von der Arbeit nach Hause und ich frage dann, wo warst du? Und er sagt, auf der Arbeit. Und er war aber zum Beispiel ein Bier mit seinen Kumpels in der Kneipe trinken oder sowas. Dann, vorausgesetzt, ich würde es rausfinden, wäre ich schon verletzt und fände das als Lüge, boah, sehr hart, wobei ich mich dann wiederum hinterfragen würde, warum kann er mir nicht die Wahrheit sagen? Also da ist ja dann an der Beziehung, stimmt ja vielleicht schon irgendwas nicht. Ich verstricke mich jetzt ganz schön und es ist sehr schwierig, das in Worte zu fassen und so klar einzugrenzen.
Ich verstehe, was du meinst und deswegen, glaube ich, hast du dir eine kleine Falle gestellt, dass du das Beispiel so schwach gemacht hast, weil mit dem schwachen Beispiel wärst sofort, geht's natürlich drauf, okay, was ist mit eurer Beziehung nicht in Ordnung oder wäre mit eurer Beziehung nicht in Ordnung, dass dein Mann nicht sagen kann, ich gehe nach dem Feierabend noch mit meinen Kumpels ein Bier trinken. Weil das sollte ja möglicherweise drin sein. Jetzt stellen wir uns die Situation vor, du wärst jemand, die wäre schwer krank. Und du liegst zu Hause den ganzen Tag und wartest drauf, aber du hast auch immer Angst, eine Belastung für deinen Mann zu sein und alles zu sehr zu beanspruchen. Und er bräuchte eine Auszeit für sich, will dir aber nicht sagen, dass er die Auszeit braucht, weil er dir es nicht zumuten möchte, dass er diese Auszeit braucht. Und deswegen sagt er, er muss leider länger arbeiten, nimmt sich klar seine kleine Auszeit mit einem schlechten Gewissen, aber wollte dich eigentlich nur schon, indem er es dir nicht sagt, damit du dich nicht wieder schlecht fühlen musst, dass du ihn ja immer so in Beschlag nimmst.
Das würde doch aber nur zu einem Thema und Problem vielleicht werden, wenn ich es wüsste.
Wenn aber gerade eben ja auch, da hast du ja auch genau, gesagt, wenn es
also,
rauskommt.
Genau, wenn es rauskommt. Also wenn ich das nicht weiß und dann wäre wieder der Rückblick, was tut die Wahrheit zur Sache, was ich gesagt habe? Was würde es bringen, wenn er die Wahrheit sagt?
Naja, also tatsächlich sozusagen, also das wäre ja das Schlechte, dass er die Wahrheit sagen würde, weil er dich dann ja in deinen Schuldgefühlen bestärkt. Aber natürlich besteht immer die Gefahr, dass es rauskommt. Aus Versehen machst du auf der eine App auf, wo du ihn ortest und denkst, na, das ist aber nicht zu Hause. Also solche Geschichten habe ich auch schon gehört. Oder irgendjemand sagt dir am nächsten Tag in der Apotheke, ach Mensch, gestern habe ich deinen Mann gesehen. So. Der war ja noch beim Karl-Heinz ein Bier trinken. So, also weißt du, dass die Gefahr natürlich in einem kleinen sozialen Umfeld, dass etwas rauskommt, ist immens hoch.
Und dann kommt aber doch wieder das zum Tragen, wie so die Grundfesten der Beziehung sind und aus welcher Motivation heraus er mir das sagt oder nicht sagt und tut oder nicht tut. Also in dem Fall war ja seine Motivation heraus, mich nicht zu verletzen und dass er eine Auszeit gebraucht hat und es mir, boah, das wird da ganz schön verstrickt jetzt. Mhm.
Ja, aber so ist das oft mit der Wahrheit und der Ehrlichkeit. Das ist oft ganz schön verstrickt.
Aber dann sehen wir doch auch hier wieder, weil die Frage war ja ursprünglich, wie viel Lüge verträgt eine Beziehung? Das ist auch wieder, Lüge ist nicht gleich Lüge. Mhm. Genau wie Wahrheit nicht gleich mhm. Wahrheit ist. Und somit können wir eigentlich das Fazit der Sendung schon jetzt vorziehen, dass wir quasi sagen, ist das alles individuell.
Das glaube ich sowieso.
Aber die Diskussion ist ja toll, dass man mal sein Gehirn, ich sage ja gerne so, Gehirn weitet und mal um die Ecke denkt und einen anderen Blickwinkel draufsetzt, ist ja immer sehr spannend.
Ich wäre froh, wenn wir am Ende der Sendung eine Antwort hätten, was ich bezweifle, aber vielleicht finden wir sie, auf die Frage, wer darf es denn bewerten?
Was eine Wahrheit und was eine Lüge ist? Oder wer darf bewerten, wie viel es... Boah, nicht jeder selbst.
Ja, das ist ja die Frage. Jetzt zum Beispiel ein Beispiel mit deinem Mann, also in dem fiktiven Beispiel mit deinem Mann und dir. Wer dürfte jetzt bewerten, dass das gerechtfertigt war, dass er dich anlügt oder dass er dir nicht die Wahrheit gesagt hat? Oder umgekehrt, dass er sagt, ey, ich möchte mit meinen Kumpels was trinken, du belastest mich so sehr, ich brauche jetzt einfach mal eine Auszeit.
Das klingt schon hart, wenn du das so sagst. Und dann ist die Frage, ob ich nicht lieber angelogen werden möchte. Mhm. Also was dann letztendlich die, wer darf es beurteilen, wer darf es bewerten? Wahrscheinlich jeder nur für sich selbst, wobei ich ja den anderen dann bewerte, ne?
Mhm. Und du nimmst ja jemand anders auch wieder was vorweg. Also, so Susanne, jetzt haben wir mal hart durchgeatmet.
Ja, mein Kopf dampft nämlich ein bisschen.
Kannst du nochmal sagen, an welcher Stelle waren wir gerade genau? Ach so, genau, wer ist bewertet, das war das große.
Also wer bewertet, wie viel Wahrheit eine Beziehung verträgt? Mhm. Beziehung ist in der Regel ja, sind mindestens zwei Personen.
Ich überlege gerade, können Beziehungen, kann man?
Naja,
das ist auch spannend.
Ja, ich hatte mir ja auch noch nämlich aufgeschrieben, Beziehung. Klar, es gibt die Paarbeziehung, es gibt eine freundschaftliche Beziehung, aber ich habe ja auch eine Beziehung zu meinen Kindern oder auch zu meinem Arbeitgeber oder zu meinen Arbeitnehmerinnen, je nachdem, welche Position ich habe und auch zu meinen Kollegen und Kolleginnen.
Aber habe ich nicht jede Beziehung immer nur zu einer Person?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir nach Hause komme, habe ich zu dir eine Beziehung in irgendeiner Art gelagert zu deinen Kindern, also zu Kind 1, Kind 2 und zu Mann. Und also ich habe ja keine Beziehung zur Familie, Ruth.
Nein? Okay, also das ist die Frage, habe ich nicht eine komplette, also Beziehung zu meinen Arbeitskolleginnen zum Beispiel?
Hast du zu allen Kolleginnen immer die gleiche Arbeitsbeziehung?
Nein, definitiv nein.
Aha.
Ähnlich?
Ja. Also sie befindet sich in einem gewissen Rahmen, im professionellen Rahmen. Ihr arbeitet dort in der Apotheke gemeinsam. Aber
ja, okay, dann beschränken wir uns drauf, Beziehungen zu einer Person. Also es gibt in der Beziehung sind immer zwei Personen beteiligt, Person A und Person B, und die beiden haben eine Beziehung zueinander.
Sehr schön.
Okay, gut, dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Das ist ja wohl, also kein Problem. Wie war jetzt die Frage?
Ich habe sie vergessen.
Wer beurteilt von diesen beiden Personen jetzt, wie viel Wahrheit diese Beziehung verträgt? Mhm. Jeder für sich selbst. Da könnte ich mir vorstellen, dass da jeder eine andere Toleranzschwelle hat. Mhm. Und sagt, jetzt ist die Grenze überschritten, jetzt ist zu viel Wahrheit, weiß nicht, ob das geht. Ja, vielleicht gibt es auch zu viel Wahrheit, ne? Zu viel Wahrheit, zu viel gelogen oder was auch immer.
Und zu viel Wahrheit, da habe ich tatsächlich eine Geschichte, wo ich momentan mit mir arbeite und nach dieser Sendung auch dringend in Kommunikation treten muss. Tatsächlich, ich habe eine Freundin, die ich extrem schätze und sehr mag, wirklich sehr mag, viele Jahre schon. Und wir haben an sich eine super Beziehung, eine super Freundschaftsbeziehung. Sie hat sich allerdings auf die Fahnen seit ein paar Jahren geschrieben, dass sie, wenn sie was geschenkt bekommt, unmittelbares, absolut echtes Feedback gibt. Und das finde ich tatsächlich unfassbar verletzend. Und sie gibt die Geschenke dann auch zurück. Sie sagt dann, oh, das ist aber lieb, dass du dir das ausgedacht hast. Ich verstehe dich, aber es ist überhaupt nicht meins. Bitte nimm es zurück, weil ich kann damit nichts anfangen. Und das Schöne ist, ja, ich weiß, du setzt schon an, das Schöne ist, dass interessanterweise wir keine Hand füreinander zu haben scheinen, die Geschenke, obwohl wir uns Gedanken machen, weil auch umgekehrt das, was sie mir schenkt, mir nicht gefällt. Bis auf zweimal hat es mir noch nie gefallen. Aber ich bin immer, ich achte, dass sie sich Gedanken gemacht hat, dass sie irgendwo stand, sich das rausgesucht hat, gedacht hat, das könnte ihr passen, das könnte zu ihr irgendwie passen. Deswegen schenke ich es ihr, deswegen habe ich es nie gesagt. Lege es in eine Schatulle oder irgendwo und denke immer, vielleicht will es irgendwann meine Tochter oder irgendwas haben und bedanke mich und freue mich, weil ich das Schenken als solches achte. Und da haben wir eine total unterschiedliche Herangehensweise. Und ich merke, es ist an der Zeit, dass ich mich überwinden muss, ihr das zu sagen, weil wenn wir uns gegenseitig Aktivitäten schenken, dann ist es immer großartig, weil wir ja gerne auch Zeit miteinander verbringen. Aber wenn wir uns quasi sozusagen Gegenständliches schenken, haben wir keine Hand füreinander, obwohl wir uns viel Mühe geben.
Womit wir wieder bei der Frage wären, was tut die Wahrheit zur Sache? Bei Geschenken, also was tut es zur Sache, wenn sie das äußert, mit was für einer Motivation macht sie das? Also das ist ja interessant, also wenn ich ein Geschenk bekomme und es gefällt mir nicht, warum und auch vor allem wie, finde ich halt super wichtig, kommuniziere ich das, weil der andere, wie du das ja sagst, hat sich Gedanken gemacht und ich könnte, glaube ich, nicht verletzt sein, wenn jemand mir so offen ins Gesicht sagt, hier, oh toll, du hast dir Gedanken gemacht, ich sehe es, aber es gefällt mir wirklich überhaupt nicht, nimm es wieder mit. Weil in dem Moment ja dieses Gedankenmachen nicht mehr wertgeschätzt wird.
Mhm. Ja, so geht's mir. Deswegen sage ich, muss ich danach das Gespräch suchen, weil wir jetzt neulich erst wieder so eine Situation hatten und ich gemerkt habe, das hat ganz doll in mir gearbeitet. Das hat auch den ganzen Abend in mir gearbeitet, weil ich was dazu sagen wollte und das aber nicht in dem Moment, weil es mich so angefasst hat, in gute Worte gebracht habe. Deswegen habe ich es gelassen und habe gesagt, okay, ich werde zu einem anderen Zeitpunkt ihr diesen Vorschlag machen, weil da wäre die Wahrheit nicht so nett wahrscheinlich rübergekommen. Weil, also wie gesagt, sie gibt sich wirklich Mühe, es sehr höflich wieder zurückzugeben. Und ich glaube, dass ihr Ansatz so ein bisschen ist, das lieber in den Kreislauf zurückzugeben. Also schenk's jemand anders, zu dem das passen könnte. Und das geht aber für mich nicht, weil ich das ja herausgesucht habe, weil es meiner Meinung nach zu ihr passt.
Und erwartet sie dann, dass du ihr ein anderes Geschenk machst?
Nö, aber also zum Beispiel, ich habe dann gesagt, möchtest du es nicht jemand anders schenken? Und dann kam die Aussage, ich kenne also Menschen, die, und das war,
ui. Ja genau. Also es wurde dann eigentlich denke, noch schlimmer quasi.
Oh wow, so. Mhm. Und ich glaube, ich kenne sie, also sie meinte das nicht verletzend, aber es war schon so, dass ich gedacht habe, also ich habe so ein kleines Kunstwerk für sie ausgesucht, das für mich meiner Meinung nach sehr gut gepasst hat und ganz viel auch mit ihrer Geschichte zu tun hatte. Aber es war mal maximal daneben gegriffen.
Das ist eine fantastische Geschichte aus der Praxis, wo ich mich nämlich mit einer Frage beschäftigt hat, die da super dazu passt. Und zwar hast du ja jetzt gesagt, das hat sich schon so ein bisschen öfters war das. Also das ist jetzt nicht neu und zum ersten Mal passiert, sondern öfters. Und ich habe mir dann überlegt, wenn sich so nicht Gesagtes so aufstaut und dann ist es einmal, dann ist es zweimal, dann ist vielleicht noch was anderes, dann ist es drei, dann ist es viermal und es dann auf das Gespräch zu bringen, ohne anzufangen, weißt du noch damals, du hast damals das und damals hast du das, weil letztendlich unser Gehirn ja auch ein bisschen eigentlich eher zeitnah arbeitet und wir uns ja auch oft gar nicht mehr richtig erinnern. Jeder hat ja so seine eigene Geschichte zu der Erinnerung. Du hast jetzt gesagt, in dem Moment wäre es nicht so klug gewesen, weil du nicht die richtigen Worte gefunden hättest. Jetzt die Frage, wann ist es zu viel Aufgestautes? Ich meine, das ist ja nicht, wir sind ja nicht mehr irgendwie acht und packen dann aus. Und letztes Jahr am Kindergeburtstag. Und also das finde ich dann auch irgendwie nicht passend. Also wie findet man da, jetzt kommt gleich die Frage, nachdem ich hier so rumgestammelt habe, kleinen Moment. Wie findet man da einen guten Weg rechtzeitig oder was lässt man dann auch ruhen, weil es zu lang her ist und man es einfach nicht angesprochen hat? Wahrscheinlich sagst du mir jetzt, es kommt auf die Sachen an. Und da bin ich wieder bei diesem Punkt, wenn sich sowas aufgestaut hat und dann erst ist es nur eine Kleinigkeit, dann kommt noch eine verletzte Kleinigkeit dazu, Dann kommt noch eine verletzte Kleinigkeit dazu und man schluckt und schluckt und schluckt immer und nimmt vielleicht gar nicht wahr, dass es zu viel wird langsam. Und wann findet man da den Punkt für ein Gespräch, eben ohne diesen Katalog aufzumachen? Weil, also das ist ja dann auch, geht es denn wirklich um diese vielen Kleinigkeiten oder geht es um so ein großes Ganzes? Und tut es was zur Sache, wenn ich dann Geschichten von vor 8 Jahren auspacke? Oder, ja, eigentlich gebe ich mir die Antwort gerade selbst, weil dieses Aufgestaute, es, ja, okay, danke Sandra, dass du zuhörst und so. Und zwar, es geht ja nicht, eigentlich, nein, es geht nicht um diese Kleinigkeiten, sondern es geht darum, dass immer eine Grenze übertreten wurde, in der man verletzt war und es vielleicht nicht so wichtig genommen hat oder geschluckt hat oder warum auch immer. Und dann könnte man ja die Grenze, die überschritten wurde, kommunizieren, ohne den Katalog der Liste aufzumachen. Du hast damals das, ich war damals da verletzt, oder? Was sagst du dazu?
Das hast du dir sehr schön hergeleitet.
Aber nur, weil du das so schön runtergebrochen hast mit dem Geschenk.
Ja, also auch da wäre es wieder tatsächlich meine, es kommt drauf an, Antwort. Es gibt Menschen, mit denen, also auch da, was willst du, wenn du diesen Katalog aufmachst? Also es wird einen aktuellen Anlass geben, warum auf einmal, wahrscheinlich ist es ja dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt zum Beispiel.
Ja, und das Fass ist ja schon gefüllt.
Genau, das ist ja quasi jetzt das klassische Beispiel, da kommt der Tropfen und das lässt über. Und dann ist die Frage, rege ich mich dann über diesen letzten Tropfen auf oder rege ich mich über das gesamte Fass auf? Und wenn ich mich über das gesamte Fass aufregen möchte, dann muss ich versuchen, irgendwo eine Sekunde vorher diesen klaren Gedanken zu haben, möchte ich diese Beziehung oder nicht? Weil auch da, ich kann es dann entweder mit ganz schnell, ohne über 8 Jahre Sachen sprechen zu müssen, abhandeln, in die eine, in wie die andere Richtung, in die für die Beziehung, gegen die Beziehung. Und wenn ich möchte dann und ein vernünftiges Gegenüber habe, das verstehen möchte, mit was dieses Fass gefüllt ist, mit der die Person vielleicht konfrontiert ist und gar keine Ahnung hatte, dass jemand anders dieses Fass füllt, dann macht es vielleicht total Sinn, aber in einer anderen Art zu sagen, komm, wir gucken da jetzt mal rein und was sind denn die Tropfen, was sind die Inhalte der Tropfen, die sich da gesammelt haben? Was war der Punkt, dass du sauer warst, weil ich nicht mit zu Sabines Geburtstag gegangen bin? Warum du sauer bist, dass du allein das Studio abschließen musstest? Also so kleine Sachen.
Und da noch ein anderer Aspekt, zu gucken, was ist denn das überhaupt für ein Fass? Das finde ich jetzt gerade so interessant, dass man sich selbst erstmal hinterfragt und sich also als verletzte Person hinterfragt, was ist denn da überschritten worden? Und da muss ich wieder an die Wut und unseren Grenzübertretungsmarker denken, weil da sind ja dann immer wieder Grenzen übertreten worden und immer in dieses Fass, in dem man gar nichts drin haben wollte, immer was reingefüllt worden quasi. So könnte man es vielleicht auch beschreiben, wenn man bei diesem Bild des Fasses bleibt und sich dann erstmal selber mit sich selbst zu beschäftigen, was ist denn das überhaupt für ein Fass? Und dann die Frage zu stellen, okay, kann ich es vielleicht einfach ausleeren, das Fass? Oder möchte ich für diese andere Person einen Deckel auf dieses Fass machen, also die Beziehung beenden und sagen, nee, du füllst in dieses Fass bei mir nichts mehr rein. Oh, ganz starkes Bild mit dem Fass.
Schön.
Oder, ja, super, finde ich.
Man kann auch das Fass zumachen, kannst den Hügel runterwerfen und ein neues aufmachen.
Das ist auch eine Variante, genau. Ja.
Also tatsächlich ist so dieser immer wieder der Punkt, und der ist natürlich schwer, gerade wenn es sowas ist wie diese Situation in Beziehung mit aufgestaut. Also, dass man Dinge nicht gleich kommuniziert, aus guten Gründen, naheliegenden Gründen.
Ja, oder auch aus Unwissenheit, ne? Oder man denkt in dem Moment, ah ja, nee, ist nicht so wichtig, ja gut, war jetzt, finde ich irgendwie blöd, aber ja, ist halt irgendwie so.
Und dann wäre die Frage, wenn wir ausgehen von dem Titel unserer Sendung, wäre es der Beziehung zuträglicher gewesen, gleich zu reagieren? Aber woher weißt du, dass ein Fass gefüllt wird?
Also das ist eine ganz interessante Frage. A, im Nachhinein ist man immer klüger. Und ich glaube, wenn man gewusst hätte, was damals das grundlegende Problem dahinter ist, dann hätte man vielleicht auch eine andere Chance gehabt, damit umzugehen und das auszusprechen und das vielleicht doch frühzeitig zu klären. Und wenn man dann irgendwann mal an diesem Punkt ist, wo dieses Fass dann schon ziemlich voll ist oder ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, dann guckt man ja auch zurück. Und dann findet man ja immer mehr Sachen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne, die dieses Fass gefüllt haben oder erzählt sich dann Geschichten dazu, je nachdem, wie man das möchte, wie man sich in diesem Fass suhlen möchte oder nicht.
Ja, wir hatten, also ich hatte vor ein paar Wochen auch eine Teamsitzung mit einem Team gearbeitet, die historisch ganz viele Probleme miteinander hatten und Schwierigkeiten. Und dann haben die auch angefangen. Dann haben, war es so, am Anfang sind die immer so global galaktisch unterwegs, sagen so, ja, wenn man sich nicht so an Absprachen hält oder die Kollegialität, dann sage ich, ja, was ist denn die Kollegialität? Und dann gehen wir so rein und du merkst, es wird immer, das irgendwann muss der Moment kommen, wo es um konkrete Beispiele geht. Das ist das, was du sagst, ja?
Und da, Entschuldigung, ich, muss das sein? Muss ich sagen, Person XY, es ist jetzt nur ein Beispiel, möchte ich gerade noch da, ist immer zu spät und das ärgert mich. Muss ich das sagen? Also muss ich einzelne Personen, weil ich bin ja der Meinung, also was heißt, ich bin der Meinung, ich hoffe, ich denke, dass der andere Ansatz ist, wenn ich die Gemeinschaft stärke und jeder davon ausgeht, dass jeder sein Bestes tut, beziehungsweise wenn jeder aus der Motivation heraus handelt, dass wir für das Gemeinwohl, also wenn wir es jetzt im Arbeitskontext sind, für Kollegen, Kolleginnen, für die Arbeit, die man tut, jeder sein Bestmöglichstes macht, dann müsste doch sowas vielleicht gar nicht auftreten. Und jetzt die Frage, muss ich sagen, XY macht das und das, was mich ärgert, um aus dieser verzwickten Situation rauszukommen? Jetzt kommt wieder ja und nein. Nein, das was ich pauschal sagen kann, weiß ich, aber
ich glaube ziemlich ja. Ich habe jetzt bin gerade in Gedanken allein dieses eine Team durchgegangen. Da war dann zum Beispiel so, dass die eine Kollegin sagte, für sie ist es total wichtig im professionellen Kontext, dass persönliche Belange keine Rolle spielen. Und so, das kann man sehen, wie man will. War ganz spannend. Und sie meinte eigentlich damit, das war eine chronisch Kranke im Team, die viel ausfällt, aufgrund ihrer Krankheit. Alle nickten, ja, persönliche Belange bleiben draußen, bei einem Gesicht hast du gesehen, ich wusste ja noch gar nichts, ich wusste noch immer gar nichts, um was es geht. Und das Spannende dabei ist aber, dass die, die das gesagt hat mit den persönlichen Belangen, hat zwei Kinder und ist die einzige Mutter in dem Team, die wegen der Kinder ganz oft bestimmte Dinge, sie muss weg, muss abholen, Kind krank und, als Rücksichtsnahme verlangt. Das waren für sie in ihren Augen aber keine persönlichen Belange, sondern das war ja quasi, es gehört, sie ist Mutter, ist ihre Rolle und das andere, klar, aber ne? die chronische Krankheit von der Kollegin, das waren persönliche Belange. Und das war total spannend zu sehen, dass eigentlich beides persönliche Belange sind und solange wir auf dieser Metaebene geblieben sind, persönliche Belange dürfen im Dienstalltag keine Rolle spielen, haben alle geneckt. Und erst als es dann kam, und dann kam es nämlich, dass der eine Kollege sagte, ja, also nee, es war so, dass dann noch eine andere sagte, deine Kommentar, dass du mich nicht vertreten möchtest, dass du nicht meine Vertretung sein willst, weil ich so viel krank bin, hat mich sehr verletzt. Und das musste sie aussprechen, weil auch das konnte nicht in der Metaebene ausgeführt werden. Und dann hat er angefangen, seine Perspektive zu erläutern. Und daraufhin sagte wieder jemand anders am Tisch, wow, jetzt hast du die Bombe mal entschärft. Ich habe das früher ganz anders von dir wahrgenommen, weil du anders reagierst und ich jetzt erst verstehe, warum du in genau dieser Situation so reagierst. Also es geht nicht darum, und dann ging es mit persönlichen Belangen und dann war plötzlich, ja, aber wenn deine Kinder, dann musst du ja auch, ja, das sind doch auch das sind persönliche Belange. Und das alles rahmen zu können und zu sehen, ihr guckt aus unterschiedlichen Perspektiven drauf, aber ihr habt alle die gleichen Themen damit. Und wenn ich verstehe, dass meine Kinder für andere ein persönliches Belang sind, muss ich auch anders damit umgehen. Und das Wichtige ist, dass, und deswegen ist es ja in diesem professionellen Kontext, in dem ich mit den Menschen arbeite, ist es wichtig, dass die den Raum haben, in dem sie sich nicht angreifen. Also, dass du nicht sagst, Andrea kommt jeden Morgen 10 Minuten zu spät, sondern tatsächlich, ich merke, für mich ist es belastend, dass meine Kollegin zu spät kommt und dann zu sagen, okay, warum ist es belastend? Gibt es Dinge, die wir damit tun können? Gibt es eine Erklärung, die sie gerne geben möchte oder auch nicht?
Ja, das klang jetzt alles sehr einleuchtend. Sehr gut. Also, vielen Dank. Ich habe dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Erstmal.
Gut.
Und zwar möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte, die erzähle ich jetzt frei nach. Die ist auch im Internet zu finden. Also wenn es dich interessiert, google es hier einfach nochmal. Und zwar geht es um die 3 Siebe. Kennst du? Mhm. Danke, dass du trotzdem nochmal zuhörst. Vielen Dank. Sokrates ging an einem wunderschönen sonnigen Tag spazieren. Ganz aufgeregt kam ein Schüler zu ihm gerannt. Sokrates, Sokrates, warte, ich muss dir was erzählen. Sokrates ging ruhigen Schrittes weiter und fragte den Schüler, bist du aufgeregt? Was hast du mir denn zu erzählen? Hast du das, was du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt? Der Schüler immer noch ganz aufgeregt. Drei Siebe? Nee, was denn für Siebe? Es ist total spannend, was ich dir erzählen möchte. Halte ein. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist das, was du mir erzählen möchtest, wahr? Hast du es selber gesehen oder erlebt? Der Schüler war irritiert. Selber gesehen, erlebt? Nee, habe ich nicht. Also ich habe es auch nur erzählt bekommen. Aber es ist total interessant. Moment. Was ist mit dem zweiten Sieb? Das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Der Schüler wurde immer ruhiger. Gütig, gut. Nee, es ist auch nicht. Okay, lass uns noch durch das dritte Sieb sieben. Ist das, was du mir erzählen möchtest, notwendig? Der Schüler guckte so ein bisschen betreten zur Erde und sagte, nee, notwendig ist es nicht, dass ich dir das erzähle. So sagte Sokrates, so erspare uns beiden doch das, was du erzählen möchtest, wenn es weder wahr, noch gütig, noch notwendig ist. Und so gingen beide langsamen, genüsslichen Schrittes an diesem wunderschönen, sonnigen Tag weiter ihrer Wege.
Es ist eine sehr schöne Geschichte. Tatsächlich. Ich habe sie auch schon genutzt in Trainings und Terminen. Deswegen kannte ich sie schon. Und was ich daran mag, ist dieser Erstreflex, dass wenn man dann hört, ja, ist es gut, und dann merke ich so, in mir kommt der kleine Revoluzzer hoch, der sagt, es muss nicht mal alles gut sein, wenn wir an Whistleblower und alles Mögliche denken, die ja Dinge aufdecken, obwohl sie es nicht dürfen, und erstmal ist auch nicht gut, dass sie es tun. Aber da ist es notwendig. Und das ist das dritte Sieb. Und das ist, glaube ich, so das wirklich Essentielle. Das heißt, wenn ich vielleicht nur was gehört habe, was jemand anders erlebt hat oder gesehen hat, und wenn es nicht gut ist, dann muss es zumindest notwendig sein, dass ich sage, da sind wir wieder beim Zweck oder was ich damit bewirken möchte auch.
Ich hätte mir ja denken können, dass du da noch einen anderen Aspekt bei dieser Geschichte mit hineinbringst. Vielen Dank dafür. Ja, mit dem gut und gütig habe ich zum Beispiel, interpretiere ich das ein bisschen anders, sondern ist die Motivation dahinter eine gute? Also wenn du jetzt sagst, wenn man was aufdecken möchte, ist ja die Motivation, die ich hinter dieser Geschichte habe, nämlich die Wahrheit, also eigentlich wieder Punkt 1, ans Licht zu bringen, ja eigentlich eine gütige, gute. Aber das ist jetzt Interpretationssache, du verziehst schon das Gesicht. Ja, vielen Dank.
Auch das ist immer ja, die Frage der Perspektive. Also ja, Blickwinkel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn du an Spionage denkst.
Ja, hat jeder seine Motivation, gut zu sein, ne?
Genau. Mhm. Und das ist, also, und auch wenn ich zum Beispiel Spione aufdecke, dann hat das was Gutes und was Schlechtes. Also es ist so, es gibt so viele Graubereiche, in denen genau der Teil wieder, bei dem wir vorhin ja schon waren, mit der Motivation ganz schwer ist. Wir haben spannenderweise dazu, wir zu Hause eine Serie geguckt, die hieß Ich schweig für dich. Und die hatten ein spannendes Modell, es waren zwei Erpresserinnen, die quasi über Internet und alles Mögliche, alle möglichen Geheimnisse herausbekommen haben. Und die sind dann immer zu dem quasi, in Anführungsstrichen, der was oder die was zu verbergen hatte gegangen und haben $10,000 erpresst. Und wenn die gezahlt haben, sind sie zu dem anderen gegangen, haben es verraten. Ja, der Blick ist göttlich. Schade, okay, dass wir nur Ton haben.
Ich verstehe jetzt den Titel nicht, ich schweig für dich, wenn sie es dann doch verraten haben.
Ja, also am Ende gab es, so, das kann man ja nicht jetzt.
Aber
nicht
warum haben so, die es jetzt verraten?
Naja, weil die eine von den beiden halt der Meinung war, dass Geheimnisse die Beziehung zerstören und das Leben zerstört. Genau, Geheimnisse zerstören. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Mhm. Sie sagt, Geheimnisse zerstören Beziehungen. Und sie wollte deswegen, dass quasi, wenn das Geheimnis gelüftet ist, dass die Menschen sich ehrlich wieder begegnen können und miteinander dann in Ehrlichkeit Beziehungen führen. Und nebenbei hat sie sich halt ein lukratives Business, weil sie sich eine Bar am Strand erwirtschaften wollte.
Und jetzt die Frage, hat man das dann auch gesehen, ob diese Ehrlichkeit dazu geführt hat, dass die Beziehungen ehrlich weitergingen oder dass sie getrennt wurden? Also so im Großen, hat man das gesehen?
Ja, es ging um ganz viele verschiedene Arten. Also mal ging es Mutter, Tochter und und. Also es endete alles desaströs mit viel Tod.
Okay.
Also es hat nichts
mit der Realität zu tun.
Ja, es aber hat auch nichts, also vielleicht tatsächlich gar nicht so unrealistisch, aber es hatte nichts, es hat eher eine, diese Einmischung von einer, jemand von außen in die Geheimnisse der anderen, also weil es war ja wirklich extern, sie hatte ja keine reale Anteile daran. Die Einmischung hat dazu geführt, dass alles schlimmer wurde. Weil sozusagen Geheimnisse vermischt wurden. Und man dachte, die waren das und das, und dann hat's, das war das große Problem dabei, dass diese Einmischung auf diese Art stattgefunden hat.
Letztendlich hat jemand anderes beurteilt, wie viel Wahrheit diese Beziehung verträgt. Mhm. Und das hat dann anscheinend bei dieser Serie nicht funktioniert.
Mhm.
Ja. Womit wir wieder bei dieser Frage am Anfang sind, ne? Wer beurteilt, wie viel Wahrheit eine Beziehung verträgt?
Ich finde es ja gut, wenn manchmal, also es gibt ja so Punkte, an denen man das aushandeln kann. Also ich bin ja zum Beispiel der Meinung, und die hat auch gedauert, also die war nicht vorgestern da am Anfang meiner Paarbeziehungszeit, sondern die hat sich auf vielen Gründen heraus entwickelt, dass ich gesagt habe, es kann Umstände geben, dass wir uns körperlich untreu werden als Paar. Und meine Meinung ist dann ganz fest, dass ich es nicht wissen möchte, wenn das meinem Mann passiert, aber ich möchte es meinem Mann auch nicht sagen. Und darüber habe ich mich mit meinem Mann auseinandergesetzt, der das nicht so sieht. Mal, by the way. Also wir haben da eine unterschiedliche Meinung, wie viel Wahrheit an dieser Stelle gut tut. Und ich habe gesagt, aber ich glaube daran, das ist meine Vorstellung, dass du in einer Beziehung leben kannst und dass du glücklich bist und dass du mit jemandem zusammen sein und bleiben willst. Und der einmalige Ausrutscher zum Beispiel auf einer Party, auf einer Dienstreise, wo auch immer, hat nichts wirklich mit dieser Beziehung zu tun. Und die kann genauso gut, wenn sich sogar besser, noch weitergehen als vorher. Aber wenn man dieses Geheimnis lüftet und sagt, du, oh, ups, das hat nichts bedeutet, aber vorgestern ist mir passiert, dann hast du das Drama mitten im Raum stehen und hast ganz andere Dinge, die du bewältigen musst, die vielleicht gar nicht nötig sind, weil vielleicht findet mein Mann mich nicht unattraktiv, vielleicht ist er nicht gelangweilt, sondern vielleicht war das der Moment, der ihn evolutionär dahingerissen hat und dass es deswegen passiert ist. Also solange es nichts mit der Beziehung zu tun hat, möchte ich nicht wissen, ob was passiert ist oder nicht.
Ich habe mir ganz fleißig Notizen gemacht jetzt, damit ich die Luft anhalte. Also erstens hast du gesagt, körperlich. Jetzt ist nicht der Körper mit der Emotion so eng verknüpft, dass es nicht nur ein körperlicher Betrug wäre, sondern auch ein emotionaler Betrug?
Für mich nicht.
Okay, das hätten wir dann schon mal geklärt. Dann hast du ja deutlich gesagt, einmalig. Und wenn man das erzählt, ist dann ja auch wieder die Frage, aus welcher Motivation heraus erzähle ich es? Erzähle ich es, um mein Gewissen zu erleichtern? Erzähle ich es, damit der andere sagt, ach, ist nicht schlimm, ich liebe dich trotzdem?
Das musst du die Menschen fragen, ja, die es tun. Ich bin ja dafür, es nicht zu tun. Aber ich glaube, meistens ist tatsächlich die Motivation, dass man so eine Absolution haben möchte. Man möchte sagen, ach, ist okay, ich verzeihe dir, in Ordnung.
Ich liebe dich trotzdem, auch wenn du untreu gewesen bist.
Genau, ich glaube, das ist ein großer, also man möchte von seiner Schuld befreit werden. Wäre meiner Meinung nach, ist das die meiste Motivation, die ich dort hinter gesehen habe, auch in Sitzungen und Gesprächen, dass du merkst, das ist das. Man möchte gerne befreit sein, weil die eigene Schuld wegzubekommen, ist halt viel schwieriger, wenn du keinen Außen hast, mit dem du das besprechen kannst.
Ja, als wenn jemand außen zu dir immer sagt, du bist nicht schuld, ne? Du bist nicht schuld. Ja, es ist eine ganz interessante, spannende Frage. Wahrscheinlich würde man, wenn es mal dazu kommen würde, vielleicht das auch anders sehen, weil, ja, man weiß es nicht. Boah, das wäre natürlich jetzt toll, wenn wir da Reaktionen bekommen würden von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ihr das seht. Also ihr könnt uns da gerne schreiben im Nachhinein nach der Sendung, wie ihr das seht. Das wäre ja, du hast das auch sehr schön gesagt, wie hast du gesagt, evolutionärer Trieb? Nee, du hast nicht Trieb
ja,
gesagt.
Ja, nee, aber also aus dem evolutionären Moment heraus. Also
evolutionsbedingt sind wir ja eigentlich nicht treu.
Genau, also und da gibt's Momente und da strömen uns, vielleicht meintest du das mit auch nicht nur körperlich, also da strömen ja Hormone und alles Mögliche. Da wird uns ja quasi was vorgegaukelt von einer Attraktivität und einer Begehrlichkeit, die wir haben möchten. Und für mich ist es so, dass das aber eine Trennung ist, weil ich dadurch das andere nicht automatisch abwerte. Also wäre nicht der Prozess, glaube ich, zu sagen, oh, mit dem gehe ich jetzt ins Bett, weil mein Mann ist doof.
Womit wir wieder bei der Motivation sind, ne? Warum mache ich das letztendlich? Und ich glaube, das ist dann vielleicht viel mehr der Grund, warum eine Beziehung scheitert oder nicht scheitert, weil sie vielleicht schon vorher nicht wirklich vollkommen intakt war, wenn man seinen Partnerin doof findet und deshalb untreu ist, ist das ja was ganz anderes, als wenn dieser, ja, aber ich weiß nicht. Ich meine, man muss ja in dem Moment schon auch mit den Konsequenzen sich vielleicht auseinandersetzen, dass man dadurch eventuell den Partner, die Partnerin verletzt oder nicht. Muss ich dann nicht meine steinzeitlichen Triebe so weit unter Kontrolle haben, dass ich sage, ja, das ist jetzt alles rumphilosophiert und…
Absolut. Also ja. Natürlich sozusagen in der reifen, erwachsenen Welt und wenn uns das das höchste Gut ist, ist das so, dass du jederzeit volle Kontrolle hast. Bist du aber eine Woche, zwei Wochen alleine in Dänemark am Arbeiten, hast eine Kollegin, mit der du einen Kollegen, mit dem du dich super verstehst. Das ist so richtig klar. Ja,
zusammen ein Projekt.
Wir haben ein Projekt.
Ihr wachst zusammen genau. Und ihr feiert euren Erfolg und es fließt gleich noch ein bisschen Alkohol.
Genau, ein bisschen viel, also so. Und dann trinkst du und du feierst und hast schon zwei Wochen lang, warst du nicht mehr zu Hause, hast nicht den direkten Anschluss, also hast eine gewisse, in Anführungsstrichen, Mini-Entfremdung mit Sehnsucht gepaart und du wirst dahingerissen. Die Frage ist, machst du dann den großen moralischen Katalog für dich auf oder bist du einfach situativ?
Wir möchten damit hier das nicht entschuldigen, Nein. Wenn man sowas macht. Ich wollte das nur nochmal klar sagen.
So aber auch nicht verurteilen.
Ja, genau, aber auch nicht verurteilen. Wir sind ja doch alle Menschen, die auch innerlich vielleicht auch so gewisse uralte Systeme haben, die man dann, aber da wollte
also
ich
überleg
sagen.
Doch mal, hast du nicht als Teenager, also weiß ich nicht, also bei mir gab es schon als Teenager, dass ich Freund, so ein Händchen halt, Freund, Knutfreund hatte und dann warst du auf einer tollen Party und dann hast du mit jemand anderem geknutscht, dann hast du nach dem Knutschen natürlich ein schlechtes Gewissen gehabt und hast gesagt, oh Gott, wenn das jetzt rauskommt und wie das muss ich gestehen und ich muss das sagen und ich bin der schlechteste Mensch auf der Welt, aber tatsächlich hatte das eigentlich nichts mit meinem Händchen halt Freund zu tun.
Wobei wir jetzt ja dann eher wieder vielleicht über die Tiefe von Beziehungen reden müssten, weil eine Teenager-Beziehung eventuell nicht ganz so tief ist, wie wenn man jetzt mit jemandem 20 Jahre schon zusammen ist und wirklich Dinge durchgemacht, erlebt, durchgestanden, gemeinsam gewachsen ist. Also das.
Ja, ich möchte auch mir wünschen, dass ich immer so reflektiert bin, dass ich weiß, was der Wert meiner Beziehung ist. Und das ist ja auch meine Grundhaltung. Ich möchte nichts tun, was meine Beziehung zu meinem Mann gefährdet, weil sie mir so wichtig ist.
Und da ist meine Überlegung gerade noch folgendes, wenn dann sowas stattfindet, ist es ja auch von der Biochemie im Körper, ist es ja gigantisch, weil du das ja gerade auch sehr anschaulich beschrieben hast. Das wäre ein spannender Aspekt, den wir wahrscheinlich nicht beantwortet bekommen, inwieweit dann Botenstoffe, Neurotransmitter durch diese Gesamtsituation ausgeschüttet werden, dass man eben nicht mehr dieses rationale Denken, dieses klare, was hat das jetzt für eine Konsequenz? Wie gesagt, das ist keine Entschuldigung dafür oder ein Freibrief, sondern das ist einfach eine Idee, ein Balancieren mit Situationen und letztendlich die Frage, macht es dann, tut es was zur Sache, wenn das ein einmaliges Ergebnis war, Ereignis.
Den Gedanken finde ich total spannend gerade, den du gemacht hast, sozusagen, dass wir von unserem eigenen System schachmatt gesetzt werden, klar zu denken, damit die Evolution ihren Vorrang hat. Finde ich mega spannender Gedanke. Ich bin mir sicher, wie alles, es ist steuerbar. Am Ende des Tages kannst du deine Atmung steuern. Also ganz viele Prozesse, die auch unterbewusst sind, kannst du tatsächlich, einen Herzschlag und so, kannst du ja über Meditation und alles Mögliche. Aber ich glaube schon, man kann dagegen ankämpfen, wenn man möchte.
Also da ist nämlich die Frage, zu welchem Zeitpunkt.
Ja, genau.
Das ist es, glaube ich, nämlich eher. Also weil ich glaube, man würde das wahrscheinlich merken und sagen, okay, jetzt kann ich mich noch entscheiden, gehe ich rechts oder gehe ich links rum. Und von der Gehirnentwicklung ist es ja bei Stress so. Bei Stress funktioniert unser Gehirn einfach nicht mehr richtig. Also wir können oft nicht klare Entscheidungen treffen, sondern die sind eben impulsgesteuert. Die sind diese Automatismen, die wir uns angelegt haben, das Unterbewusstsein und dieses uralte System, ne, Fight, Flight or Freeze, also wenn du in einer extremen Stresssituation bist. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob das definitiv so ist, dass aber auch dieser Vorgang gewissen Automatismen unterliegt, die ganz, ganz tief in unserer Genetik verwurzelt sind.
Ja, und ich glaube, du hast das Schlüsselwort ist gerade gesagt. Die Frage ist, an welcher Stelle merke ich es und springe ab? Also ich weiß zum Beispiel früher in Teenagerzeiten oder junges Erwachsenen, da hat man Telefonnummern genommen, obwohl man in einer Beziehung war, hat man telefoniert und ist so, dieses Spiel mit dem Feuer. Und heutzutage ist es schon so, in dem Moment, in dem ich jemand wüsste, da könnte was sein, würde ich die Telefonnummer schon nicht mehr geben oder nehmen.
Und jetzt ist doch ein spannender Punkt. Ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, in meiner Paarbeziehung zu meinem Partner zu gehen und zu sagen, hör mal zu, ich habe gemerkt, dass ich mich für andere Männer, Frauen, je nachdem, interessiere. Lass uns gemeinsam wieder an unserer Zweisamkeit arbeiten. Oder, ja, ich weiß, man kann es wahrscheinlich nicht pauschal sagen, es kommt auf die Situation drauf an, wie stark das ist. Aber wenn man halt in sich diesen Prozess merkt, ne, unsere Beziehung, das passt irgendwie nicht mehr so, ich schaue mich immer mehr nach anderen um, ist auch die Frage, wie kommuniziere ich es, ne? Ja. Das sind schon wieder so viele
die Fragen, die man hört. Ja, die Frage ist, die ich mir stellt, also ich finde es super Impuls von dir. Die Frage ist ja, muss ich diesen Beisatz sagen oder kann ich sagen, ich stelle fest, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns zum Beispiel körperlich nicht mehr begehren, dass zu viel Routine sich eingeschliffen hat. Wollen wir daran was ändern? Ich würde dir gerne wieder körperlich näher kommen. Also die Frage ist, brauche ich die Information dazu, weil ich mich weil in dem Moment, in dem ich das in den Ring werfe, wird sich abgearbeitet dem anderen. Und genauso ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel, selbst wenn ich fremd gehe und merke dann im Nachhinein, das war, weil ich in meiner Beziehung mir was fehlt, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das in meiner Beziehung ändern und muss dafür aber nicht den Betrug, weil, und das ist das, was ich meinem Mann sage, wenn ich von dem Betrug wüsste, müsste ich ihn leider verlassen. Weil ich, egal, auch wenn ich das jetzt hier so sagen kann, ja, ist klar, das ist passiert, ich würde diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen und ich würde das Misstrauen, wenn er woanders wäre, in mir haben und hätte ganz viele schlechte Abende oder Nächte. Und das ist der Punkt, den ich nicht haben will. Ich könnte das nicht abschütteln, auch wenn ich wüsste, es hat nichts mit mir zu tun. Weil dann wäre immer, ja, und was ist, wenn irgendwann eine kommt und dann würde er verlieben, Ich könnte die Bilder nicht mehr loswerden. Ich hätte keine Ruhe mehr. Meine Seelenruhe wäre mir genommen. Deswegen wäre es mir in dem Fall lieber, auf gar keinen Fall was zu erfahren und lieber an meiner Beziehung arbeiten. Und da so schätze ich zum Beispiel eben, das hat ja auch mit wem ist man zusammen. Ich würde meinen Partner immer so einschätzen, dass er in dem Moment tatsächlich, wenn ihm das passieren würde, dass er sagt, ich muss an meiner Beziehung arbeiten. Und dann haben wir am Ende davon profitiert, ohne dass ich wusste, dass etwas passiert ist, was mir eigentlich meine Seelenruhe nehmen würde.
Das ist ein Punkt, den ich mir auch nämlich aufgeschrieben habe, weil der Schritt davor ist ja, dass ich ehrlich zu mir selber bin. Und das hast du auch vorhin schon mal gesagt, diese Frage, die sich ja auch dabei stellt, ist, will ich die Beziehung, die ich jetzt habe, weiterführen oder will ich sie nicht weiterführen? Und diese Ehrlichkeit zu sich selber, also sich selber zu stellen und vor allem auch klar zu beantworten, ich glaube, das kostet ganz schön viel Mut und Stärke und dann zu sagen, wenn ich sage, nein, ich will die Beziehung aufrechterhalten, hundertprozentig eben dann zu kommunizieren, ich wünsche mir mehr Nähe, wie können wir das schaffen, auch aktiv zu werden, vielleicht mal wieder zum Essen auszuführen oder ganz bewusst diese gemeinsamen Momente zu schaffen, dieser Schritt davor, ne, diese Ehrlichkeit, weil, boah, also ja, das hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das wollte ich nur sagen, dass man auch ehrlich, dass man ehrlich zu sich selber ist.
Ja, und auch tatsächlich glaube ich und finde ich, dass wenn wir bei Ehrlichkeit im Sinne von Wahrhaftigkeit und Redlichkeit sind, ist der Schritt dann zu meinem Partner zu gehen oder zu meiner Partnerin und zu sagen, ich möchte an unserer Beziehung arbeiten, mir fehlt hier was, im Grunde noch viel größer und gefährlicher und wahrer, wahrhaftiger als du, ich schaue mich nach anderen um oder ich bin mit irgendjemandem in der Kiste gelandet.
Ja, so ist es. Ganz, ganz starke Worte, ganz starke Erkenntnis.
Wir hatten vorhin schon so ein bisschen einmal in einem Anschnitt, in einem Beispiel, als es um die Dringlichkeit ging, den Faktor, was ist, wenn du plötzlich weißt, dass deine Freundin ihrem Mann fremd geht? Und jetzt nochmal weg von Fremdgehen, sondern Wie ist das eigentlich mit Geheimnissen und mit der Wahrheit? Quasi sozusagen als Beobachter, als Halbmitspieler, als Nichtbeteiligte? Wie ist es da? Wie viel Ehrlichkeit? Also haben wir da einen Auftrag? Haben wir eine Verpflichtung, wahr zu sein oder nicht ehrlich zu sein?
Ganz, ganz schwierige Frage. Du hattest ja, wie gesagt, vorhin dieses Beispiel und dann ist so ein bisschen die Frage, ne, wem bin ich denn jetzt vielleicht mehr verbunden? Also behalte ich das Geheimnis für mich, weil mir die Person, die mir das Geheimnis anvertraut hat, wichtiger ist? Oder ist mir es wichtiger, dass die andere Person, um die es geht, die Wahrheit erfährt? Wow. Also da, für mich kann ich sagen, sowas will ich eigentlich auch nicht wissen.
Und was ist aber, wenn du jetzt eine Freundin hast, die sonst leidet, wenn sie sich dir nicht mitteilen kann?
Ja, keine Ahnung. Also okay. Ist schwierig. Da würde ich mir dann auch wünschen oder froh sein, wenn ich es nicht weiß, sage ich ganz ehrlich, weil das ist so die Frage, ob ich das aushalten könnte, ob ich dann meinen inneren Konflikt aushalten könnte, sage ich es nicht, ist es jetzt richtig? Was ist jetzt richtig? Ich weiß gar nicht, ob ich das wüsste. Mhm. Wie ist bei dir? Ich schicke die Frage gleich zurück.
Na, danke. Also ich finde, die hat auch jetzt, es gibt ja wieder so ganz viele Dimensionen. Generell würde ich immer sagen, würde ich wollen, dass meine Freundinnen und Freunde sich bei mir so aufgehoben und geschätzt fühlen und dass ich ihre Motivation verstehe, dass sie mit mir immer über alle Wahrheiten oder Geheimnisse, je nachdem, wie man es jetzt sagen will, also über die alles sprechen können, weil ich ja auch immer versuche, die Menschen so anzunehmen, ob ich es gut finde oder nicht.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie ein schlechter Mensch.
Nein, ich finde es gut,
so weil du. Das ist der erste Impuls, ne?
Also. Ja, genau. Aber weil du hast ja, und das finde ich ja das Tolle, deine Loyalität gilt ja allen Beteiligten gegenüber. Und ich schaff's ja quasi durch, in Anführungsstrichen, meine professionelle Brille zu gucken und zu sagen, ich gucke erstmal nur auf das eine Individuum. Und wenn ich das Gefühl wahrscheinlich hätte, dass ich glauben würde, es wäre gut, wenn diese Wahrheit in ein anderes Feld hineinkommt, in eine Beziehung oder, dann würde ich dazu raten. Also zum Beispiel ich habe das mit Teenagern.
Ja? Da habe ich gleich nochmal was dazu sagen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht auch dann der entsprechenden Freundin die vielleicht motivieren würde, dass sie es sagt.
Mhm. Also, oder löst.
Also sie sagt ja nicht immer oder löst, genau. Also wie auch immer, dass sie es für sich löst. Mhm. Aber gut, jetzt kommt
Tina. Genau, also ich habe zum Beispiel das mit Jugendlichen so ab und an auch einiges zu tun. Und ich sage immer, ich finde es total wichtig, dass das heranwachsende Erwachsene Vertrauenspersonen haben, auch außerhalb des Elternhauses. Und da ist es zum Beispiel so, also meine Tochter hat sogar 4 Patentantinnen. Patentanten, nicht Tatin, dann. Das war übergegendert. Und da, ich möchte, dass meine Tochter diese Frauen als ihre Vertrauensperson sieht. Und dass sie ihr auch Dinge anvertrauen kann, bei denen ich normalerweise wahrscheinlich mit erhobenem Zeigefinger oder schimpfend oder sagen würde, geht gar nicht, hin kann. Und dass sie denen ihre Geheimnisse anvertrauen kann. Und mein Wunsch wäre immer, und das ist das, was ich meiner Tochter sage oder auch ihren Freundinnen, dass diese Erwachsenen dann zum einen entweder versuchen zu sagen, du, das ist jetzt ein Thema, da musst du mit deinen Eltern reden. Oder wenn du das nicht kannst, muss ich mit deinen Eltern reden. Also diese Offenheit. Aber alles drunter, was sozusagen zum normalen Wahnsinn des Heranwachsens gehört, was vielleicht Eltern nicht immer wussten und auch nicht immer wissen müssen, das möchte ich gar nicht wissen, weil das wäre eine Wahrheit, die ich gar nicht zwischen mir und meiner Tochter unbedingt haben will. Aber ich will sie gut aufgehoben sehen und dann wäre das für mich immer in Ordnung, dass meine Freundinnen, das sind ja meine Freundinnen auch, das von mir geheim halten. Das ist für mich total legitim.
Interessanterweise würde mir das auch viel leichter fallen. Also das ist was, wo ich viel leichter das dann auch nicht weiter sagen würde oder die Notwendigkeit sehen würde, genau wie du das gesagt hast. Es sei denn, es ist wirklich was, wo man sagt, okay, das ist jetzt was, da musst du wirklich mit deinen Eltern drüber sprechen. Wir können das auch gemeinsam machen oder so. Aber wenn das so, ja, ich will jetzt nicht Kleinigkeiten sagen, weil das so abtut, das ist es ja
auch. Ja, aber wenn es mal Rauchen ist zum Beispiel, weißt du, wenn jetzt mal jemand geraucht hat und du erfährst es oder erzählt, ja, da war ich rauchen, bitte sag's nicht Mama, Papa. Ja, bitte, also bitte sag's nicht Mama, Papa, weil von einmal rauchen. Wenn allerdings jemand exzessiv Drogen konsumiert, dann würde ich das durchaus sagen, da müssen wir, oder in einer gewissen Regelhaftigkeit, oder ich glaube, da ein Problem zu erkennen, wäre das ein Moment, in dem man sagen muss, oder jemand hat eine total ungesunde Beziehung und kommt da in so ein Schema rein, das man von außen betrachten kann, das ist nicht gut. Und genauso versuche ich das auch. Ich habe auch Jugendliche, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die mir Dinge anvertrauen und ich kenne die Eltern. Und dann versuche ich das auch so zu sagen, dass ich sage, das ist okay, das bei mir kann es bleiben. Und ich habe da auch keinen Gewissenskonflikt den Müttern und Vätern gegenüber. Weil eigentlich ist es für die eine Sicherheit, dass da noch jemand ist, der zur Not sagen kann, stopp, jetzt müssen wir an dieser Stelle was machen. Ich finde es total wertvoll und ich finde es auch deswegen wertvoll. Wir hatten heute eine Freundin auch meiner Tochter bei uns zu besuchen. Dann hat sie erzählt, irgendwie sie haben sich ausgetauscht über was und dann sagte sie, keine Sorge, ich erzähle meiner Mama ganz viel. Und dann, das war ganz süß, und dann hat die Freundin gesagt, ich erzähle meiner Mama auch ganz viel. Und ich sagte, das ist auch gut. Und aber das Wichtige ist halt, dass es gut aufgehoben ist. Und Papa musste den Tisch verlassen. Also sie hat gesagt, Papa, du musst jetzt mal weg. Wir müssen jetzt hier mal was besprechen und so. Und dann war die Freundin erst so, warum muss dein Papa weg? Und sie sagt, es ist ein Papa. Und dann sagt die Freundin, ja stimmt, meinem Vater sage ich eigentlich auch die Sachen nicht. Also dass du sagst, okay, das ist jetzt so Mädchenkram und darüber können wir reden. Und auch da, wenn sie mir dann sagt, bitte nicht, dass ich dann auch, und das habe ich ihr auch schon. Wir haben schon Momente, wo sie gesagt hat, wieso hast du es ihm gesagt? Und dann sage ich, das ist dein Vater. Und es gibt einfach Themen, da kann ich nicht schweigen. Die müssen wir als Eltern gemeinsam besprechen.
Das ist auch ein ganz tolles Vertrauen, was du da zu deinen Freundinnen hast, dass du ihnen diese Kompetenz gibst, ne? Dass sie entscheiden und wissen, okay, das ist jetzt was, da muss jetzt interagiert werden oder das können wir so stehen lassen. Wow, toll.
Ja, manchmal.
Okay. Also es fällt dir doch nicht ganz so leicht.
Nein, es fällt mir nicht immer leicht. Also, aber ich tatsächlich vertraue ich drauf. Die sind alle sehr unterschiedlich. Und ich muss immer lachen bei der einen, die ich extrem, also die ist ihr extrem nah. Und dann hat mir sowas, die hat sie früher auch schon mal zur Schule gebracht und dann war dann in der Trinkflasche Fanta, wo du dann so, weißt du, so in der Grundschule und wo Zuckertod verboten ist. Und du hast nachmittags dein Kind wieder einbekommen und dann hast du gedacht, was ist in der Trinkflasche drin? Oh, Fanta. Ja, gut,
hat
reden
die
noch mal drüber.
Deine Freundin gemacht?
Ja, genau.
Ach so.
Ja, ja, die hat ihr dann morgens Fanta in die Trinkflasche.
Die Verbündete quasi.
Genau.
Ah, das ist natürlich nochmal was anderes. So. Aber das Tolle ist ja, wenn man Vertrauenspersonen hat, ja, ne, denen man sich anvertrauen kann. Es ist aber super schön, dass du das so nochmal sagst, weil wenn wir das jetzt aus diesem jugendlichen Bild rausholen und ins Erwachsenensein schiebst, es ist natürlich auch hier total schön, wenn du jemandem hast, wo du dich anvertrauen kannst, der versucht zumindest erstmal nicht darüber zu urteilen, sondern versucht dich zu verstehen, warum du so gehandelt hast. Wow, ne, das ist total schön.
Und das meinte ich, das versuche ich als Freundin zu sein und zu sagen, da waren schon, weiß ich aus, ich bin ja, also ich kenne nicht wenig Menschen und da war auch viele Dinge dabei, wo ich gedacht hätte, nun mal, so bist du wahnsinnig, und dann aber selbst auch aus diesem Gefühl rauszugehen und zu sagen, wie kam das, was bringt's dir, wo willst du damit hin, also tatsächlich auf diese Lösung zu finden und jemanden erstmal so anzunehmen und so sein zu lassen. Und es gibt Bereiche, auch bei mir, da ging das nicht. Da waren Menschen, die vielleicht Dinge gesagt haben, bei denen ich für mich festgestellt habe, damit kann ich nicht. Also dann ist für mich, dann sind wir wieder bei dem Fass, dann kommt der Deckel drauf und ich sage, diese Freundschaft ist hiermit abgeschlossen, die kann man gut konservieren, die hatte ihre Zeit, die hatte ihre Blüte. Ich glaube, wir haben das ganz viel erlebt in den letzten Jahren, haben sich ja Menschen auch unterschiedlich entwickelt, also gerade das Stichwort Corona und es wird ja zum Glück weniger mit den Verschwörungstheorien so bewusst wahrgenommen, aber es wird nicht weniger. Aber dass du dass du manchmal Menschen beobachtet hast, von denen du gedacht hast, aus meinem Blickwinkel waren wir ähnlich und auf einmal waren wir überhaupt nicht mehr ähnlich. Und das ging so tief, also weit über dieses Corona-Thema hinaus, dass ich für mich gesagt habe, funktioniert nicht mehr. Also das ist keine Freundschaft, der ich dich weiter nachverfolge. Bei anderen Freundschaften zum Beispiel habe ich gesagt, ich merke jetzt, die möchte ich wieder intensivieren.
Freundschaften, ich denke gerade immer noch dran, was ich vorhin gesagt habe, wachsen vielleicht auch oder eben auch nicht mit ihren Aufgaben, dass wenn ich mal in diese Situation komme, wo ich da anvertraut bekäme, weil ich jetzt so gesagt habe, boah, nee, ich würde es am liebsten gar nicht wissen wollen, weil ich gar nicht wüsste, wie ich damit umgehen soll, kann, muss, darf, ist aber dann wahrscheinlich auch eine Frage, wie kommuniziere ich das mit der Freundin, wie ist die Beziehung von vornherein mit der Freundin, auf was für einer Ebene befinden wir uns, und dann ist das, glaube ich, ganz anders. Interessant, wenn man so eine spontane Reaktion hat und denkt, oh nee, will ich am liebsten gar nichts mit zu tun haben, und dann da nochmal drüber nachdenkt, dass man sagt, okay, vielleicht könnte man sich doch vorstellen, dass es da eine andere Ebene gibt, auf die man mit miteinander dann agieren kann.
Manchmal geht es ja auch um Loyalitäten. Also zum Beispiel hast du jetzt eine Kollegin und du weißt, sie guckt nach einem anderen Job. Und dann hast du in dem Kontext, sprichst du mit jemanden aus deiner eigenen Firma und du weißt, die wird zum Beispiel als Projektleitung vorgesehen. Was machst du in dem Moment? Fühlst du dich berufen zu sagen, oh, sollten wir vielleicht lieber nicht jemand anders in Betracht ziehen, weil du weißt, eigentlich befindet die sich auf dem Absprung. Oder sagst du, ich stehe auf der Seite der Kollegin, ich halte schön meinen Mund, damit ihre Zukunft, wenn das andere nicht klappt, nicht. Oder, also gehst du zur Kollegin und sagst, du, ich weiß, obwohl du es offiziell nicht sagen darfst, du stehst da auf der Liste für die Projektleitung. Also du befindest dich auf einmal in einem Spannungsverhältnis.
In das du gar nicht rein wolltest,
ja.
Ursprünglich, das ist es ja genau. Auch. Wobei auch es da vielleicht ja mehrere Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja auch die Variante, mit der Kollegin zu sprechen, die da vorgeschlagen wird, zu sagen, Mensch, es könnte doch auch sein, dass du hier noch eine Zukunft in der Firma hast und dass es vielleicht andere Dinge gibt, die dich vielleicht bereichern oder hier halten oder wieder motivieren. Wobei dann auch die Frage ist, wie sich das Gespräch entwickelt und ob man nicht irgendwann sagen muss, also hör zu, ich weiß Folgendes, ich darf es zwar nicht sagen, aber.
Genau, das ist ja auch wieder. Also das ist tatsächlich, gibt es so manchmal auf ganz vielen Ebenen diese Punkte, wo du verstrickt bist als Dritte in Wahrheiten, in Ehrlichkeiten. Und dann ist tatsächlich so dieser, wo ist der Punkt und wo ist der Moment, dass ich mich einmische oder nicht einmische?
Ja, und das kann dann, glaube ich, jeder nur für sich selbst klären. Oder? Nein, weil das so vielschichtig ist. Was für eine Beziehung habe ich? Was habe ich nicht für eine Beziehung? Wie reflektiert bin ich?
Ich glaube, müsste ich mich entscheiden in dieser Frage, was ich ja nicht gerne tue, für konkrete Antworten.
Ich wüsste auch, glaube ich, wie ich mich entscheide.
Ja, sag.
Ich würde es, glaube ich, der Kollegin sagen, die gerade auf dem Absprung ist. Und du würdest wahrscheinlich nicht sagen, oder?
Ich würde mich in diesem, wie in allen anderen Fällen, wo es nicht darum geht, akute Gefahr abzuwenden, diese Einschränkung möchte ich hinzufügen.
Abwarten.
Immer raushalten.
Raushalten, also. Oh.
Ich würde nur immer mit den Personen das Gespräch führen, die das Gespräch mit mir führen und würde jede Drittinformation raushalten.
Sehr schlau.
So, also bei meinem Gegenüber sein, fertig. Da die Projektleitung erörtern, warum ist das eine geeignete Projektleitung? Kollegin, Absprung, warum willst du abspringen? Gibt es Chancen, dass du hier bleiben kannst? Da. Und ansonsten würde ich weder der einen noch dem anderen Informationsfluss herstellen. Und genauso würde ich das machen bei Paaren, die sich betrügen. Was mache ich denn mit einer Freundin und ich bin mit einem gemeinsamen Paar befreundet und die sagen, einer von beiden sagt, oh, ich glaube, ich liebe ihn nicht mehr. Ja, ist es denn meine Aufgabe, dahin zu laufen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, dass man die beiden Sachen überhaupt nicht vergleichen kann, weil man zu einer Freundin ja eine ganz andere Beziehung hat. Und vielleicht stehst du der Freundin auch näher gegenüber als dem Partner der Freundin zum Beispiel. Und nochmal zu dem Berufskontext zurückzukommen, das ist super professionell, finde ich, dass man sagt, okay, ich halte die Info, ich würde jetzt auch nicht, denn weißt du, ich habe Folgendes gehört, um Himmels Willen, nur um das mal klarzustellen. Aber vielleicht so, wie ich es gesagt habe, dass man sagt, Mensch, willst du es dir nochmal überlegen? Und da komme ich zu einem Punkt, den ich auch nochmal aufgeschrieben habe. Muss ich denn die Wahrheit sagen, wenn ich nicht gefragt werde? Und das finde ich zum Beispiel nein. Also das wäre ja genau sowas. Wenn diese Arbeitskollegin mich fragen würde, dann ist es ja nochmal was ganz anderes, weil ich in eine ganz andere Zwickmühle komme. Mhm. Und dann kann ich aber auch immer noch sagen, hör zu, ich darf da nicht drüber sprechen. Mhm. Als wenn ich jetzt von mir aus zu irgendjemandem hingehe, wie so frisch gewaschene Wäsche, ne, du, ich habe da Folgendes gehört, wobei wir wieder so bei Sokrates sind, ne? Mhm. Ist es denn gütig? Ist es denn gut, dass und ist es notwendig, dass ich dieser Person das sage?
Ja, wenn ich nicht möchte, dass sie geht, sondern dass die Projektleitung wird schon.
Ja, ist vielleicht ein bisschen egoistisch. Wie viel ist dann Anteil bei mir? Wie viel Anteil ist dann bei der Sache?
Ja, das könnte ich noch guten Gewissen, wenn ich sagen würde, ich weiß, das wäre genau der Job für die Kollegin, wo sie die ganze Zeit drauf gewartet hat, aber sie unterschreibt morgen den Vertrag bei den anderen. Das wäre ziemlich blöd. Dann wäre das ja sehr viel Anteil, der bei ihr wäre.
Wäre ja auch die Motivation dahinter. Ne? Mhm. Gut, auf der anderen Seite, was weißt du, was für die andere gut ist? Also da können wir jetzt. So. Nee, da können wir natürlich jetzt. Und es ist,
aber
steht ja nur
mal,
auf der Liste.
Wie war die Frage, ja, unabhängig von dem Beispiel?
Warte, ich will nochmal. Sie steht ja nur auf der Liste. Was ist, wenn sie den Job im Nachhinein nicht bekommt, ne? Ja, also es ist unglaublich vielschichtig. Meine Frage, hatte ich eine Frage gestellt?
Ja, das ist eine Frage. Ich wollte antworten, dann hast du aber geantwortet.
Ach so, ja genau. Und zwar war die Ursprungsfrage, wenn ich nicht gefragt werde.
Ah, okay.
Das hatte ich mir nämlich auch nochmal aufgeschrieben. Ist es sinnvoll, die Wahrheit, die Richtigkeit, die Ehrlichkeit, also irgendwas zu sagen, wenn ich nicht gefragt werde?
Ja. Wenn Gefahr im Verzug ist, ja.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, wir reden noch so über relativ also normale Kommunikation.
Normale Sachen. Mhm. Also generell finde ich das, ich habe irgendwo mal gelesen, das war ganz süß, da ging es um, was soll man jemanden auf sein Äußeres feedbacken quasi sagen.
Mit dieser Sekundenregel?
Ja, genau.
Ja, das habe ich auch. Wie war das? 3 Sekunden, wenn du es, oder 5, wenn du es in 5 Sekunden beseitigen kannst, sag es, wenn nicht, sei ruhig.
Genau, oder sag es danach. Und ja. Also es gibt, es waren drei Stufen bei mir. Also entweder ist es ist dann, wenn du was zwischen den Zähnen hast, genau, oder die Hose ist offen oder so, dass du Knöpfe offen, dass du das dann sofort sagen sollst. Dann war irgendwie dieses, wenn du es noch quasi ändern kannst, dadurch, dass du auf Toilette gehst oder also oder stell noch ein anderes T-Shirt bis zu Hause, ich hole dich ab, denke, deine Körperformen kommen nicht optimal zur Geltung, dass ich dir das mitteile und sage, dass du vielleicht doch das andere Oberteil noch schnell anziehen kannst. Und wenn etwas zum Beispiel ist, dass du das Kleid doch gekauft hättest, du hättest es auf einer Party an und dass ich dann sagen würde, jetzt im Nachhinein, genau, du, das war toll, ich hoffe, du hast dich wunderbar gefühlt in dem Kleid. Guck dir bitte die Bilder danach nicht an. Ja. So, also diese Regel. Und die fand ich sehr schön, weil das ist ja auch quasi ungebeten, weil dich fragt ja keiner. Also ja. So. Aber du hast eine gute Variante gefunden für solche Kleinigkeiten. Wenn ich nicht gefragt werde. Total spannend.
Also dieses Kleiderthema ist ja nur eine Sache, ne? Also da ist auch, wenn ich jetzt jemandem die Kleidung unpassend finde,
ist Geschmack.
Ja, ist Geschmackssache. Was tut es zur Sache, dass ich das sage? Dass der andere sich den ganzen Abend unwohl fühlt?
Ja, eben. Oder genauso wie wenn du denkst, dass jemand mit jemandem Falschen zusammen ist, genau, oder einen falschen Job ergreift. Weil ich glaube ja immer daran, die Erkenntnis kommt nicht dadurch, dass uns jemand anders das sagt, sondern dass wir sie selbst erfahren und spüren und erarbeiten.
Aus unserem Innern heraus.
Also von daher, ja, wahrscheinlich hast du recht. Also wie gesagt, ich würde Gefahr im Verzug rausnehmen. Alles, was mit kriminellen Machenschaften zu tun hat, würde ich rausnehmen. Mhm,
definitiv. Ich möchte nur mal sagen, das meinte ich nicht. Also das ist klar, ungefragt dann etwas zu sagen. Aber so in diesen zwischenmenschlichen Sachen, das, du hattest vorhin gesagt mit diesen Zitaten, genau. Ich habe nämlich auch noch eins gefunden. Echte Freunde sagen dir nicht, was du hören willst, sondern was du hören sollst. Ja, genau. Also war jetzt nicht so meins, fand ich super provokativ.
Krass.
Echte Freunde sagen dir nicht, was du hören willst, sondern was du hören sollst. Also das, also abgesehen davon, dass man diesen Satz überhaupt nicht so dastehen lassen kann, ne, ist, was soll man denn hören? Also
ja, und wer entscheidet, was ich hören soll?
Ja.
Also ich mag ja nicht echte und falsche Freunde. Also ich habe Freunde oder ich habe keine Freunde, aber ich habe also
das ist auch schön, keine echten und keine falschen. Ja, also stimmt, weil was ist denn die logische Schlussfolgerung, wenn es echte Freunde gibt, gibt's auch falsche?
Ja, und gibt's neutrale? Also ja. Also das ist schon, da fängt schon beim ersten Wort an.
Stufe mich ein. So, okay. Auf bei der Freundschaftsskala von 0 bis 10, wobei 10 von, echte Freundschaft
genau,
ist und 0
falsch.
Ja, falsch. Mhm.
Also das ist schon echte Freunde, finde ich schon. Das liest man 1000 Mal und jedes Mal denke ich mir, oh, was sind denn echt? Was sind dann unechte Freunde? Also das sind doch keine Freunde.
Ja. Ja. Ist schön, dass du das so deutlich sagst, finde ich auch. Finde ich total, ja, ist gut. Also so viel zu dem Zitat. Ich glaube, wir müssen da nicht und näher drauf eingehen.
Sagen dir nicht, was, aber warum, aber selbst dann auch Teil 2.
Wer entscheidet das, ne?
Nee, vor allen Dingen auch, sagen dir nicht, was du hören willst. Ich hoffe, dass meine Freunde auf allen Skalen mir auch Dinge sagen, die ich hören will.
Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Denn Freunde unterstützen einen auch.
Ja.
Und die sagen auch, Mensch, dein Podcast ist toll. Zum Beispiel. weil das ist Freundschaft. Die möchten ja eigentlich hoffentlich, ne, echte Freunde, möchten, dass es mir gut geht.
Ja.
Und da geht's nicht darum, dass man lügen soll. Dein Podcast ist wirklich toll und man findet ihn eigentlich wirklich furchtbar.
Auch manchmal dürft ihr auch lügen.
Ja, man kann es ja auch anders umschreiben. Da geht's ja gar nicht um toll und nicht toll. Also zum Beispiel, mein Mann kann das wirklich sehr, sehr gut. Meine ersten Radiosendungen, ja, die waren furchtbar, wirklich furchtbar. Und er sagte dann ganz nett umschreibend immer, Hör dir die erste halbe Stunde nicht an. Danach bist du richtig gut im Fluss. Und das ist doch, ich meine, dass er sich die erste halbe Stunde, dass er die geschafft hat und weitergehört hat, ist schon mal echt super. Aber das ist doch auch, das ist doch ein ehrliches Feedback, aus dem man wachsen kann. Mhm. Und ohne zu sagen, boah, also die erste halbe Stunde, die war echt so grottig. Deine Stimme ging hoch, tief, du konntest mit dem Mikro überhaupt nicht umgehen. Das tut doch nichts zur Sache. Mhm. Na, was ist meine Motivation daraus?
Ja, ne, hatte ich gestern ja auch, als wir da bei unserer Verwandtschaft waren und eine junge, bezaubernde Frau sagte, euer Podcast, super, man kann euch richtig gut zuhören. Dann hat sie gesagt, sie möchte mir aber gerne ein Feedback geben, aber will mich damit nicht verletzen. Und dann habe ich gesagt, das tust
willst
du nicht.
Ich will es nicht hören, ich will es nicht hören.
Ich habe gesagt, das tust du nicht, sag mir bitte, also was ist das Thema? Und dann hat sie gesagt, ja, in den ersten ein, zwei Minuten wären wir sehr so deutlich am Sprechen und so klar, dass man hört quasi, wir halten die Luft an, zählen runter und dann starten wir. Und dass wir diese, wenn wir diese ersten Minuten hinter uns haben, sind wir sehr schön im Fluss und man kann uns richtig schön zuhören. Und das war der einzige Kritik und dann sage ich, gerne nehme ich die und versuche vorher lockerer zu werden. Ja. Weil das ist schön, dass man sowas bekommt. Und ich möchte, dass meine Freunde mir sagen, was ich hören will auch.
Und wir sind Gott sei Dank so, dass wir jetzt nicht unseren Fokus auf die ersten zwei Minuten setzen. Oh Gott, die ersten zwei Minuten ist so furchtbar.
Wir müssen sondern, an uns arbeiten.
Ja, also so geht's gar nicht. Wir lassen das, glaube ich, lieber, sondern eher auf die Zeit danach, die wir noch reden. Die
könnte man bei Minute fünf anfangen?
Ja, genau. Dann wird's halt ein bisschen holprig am Anfang. Um was ging's nochmal? Das hörten Sie am Anfang, was haben wir aber weggeschnitten. Ja, das geht nicht, das stimmt. Vielleicht wäre es ganz toll, wenn wir nochmal so eine kleine Zusammenfassung jetzt machen, weil es waren so viel tolle Impulse dabei. Die Frage, wer beurteilt, wie viel Wahrheit eine Beziehung verträgt, konnten wir, glaube ich, nicht klären, wobei wir uns da vielleicht sicher sind, eine außenstehende Person kann das nicht.
Nee, genau, auf gar keinen Fall. Sollte es auch nicht. Sollte es nicht.
Ansonsten, mir kam da vorhin der Impuls, wer das beurteilen kann, ist die Beziehung. Es ist jetzt leider die Beziehung keine Person. Aber diese Idee kam mir und das fand ich eigentlich ganz schön. Die Beziehung, die ist diejenige, die beurteilt, wie viel Wahrheit sie verträgt oder nicht.
Ja, und da sind wir wieder beim Anfang, Begriffe auch von der Fürsorge und auch Achtsamkeit, indem ich mich eben auch diesen Themen nähere und schaue, weil es sind ja nicht die großen Klöpper, die wir sofort immer haben, sondern es sind ja Kleinigkeiten, das kocht jemand das erste Mal für dich und du isst es und denkst dir, oder so, also du hast irgendwas, dass du keine Kapern magst und da sind Kapern drin. Und dann sitzt du an diesem Tisch und überlegst, wie kannst du diesem Menschen, der jetzt das erste Mal, egal ob es eine Freundin, Freund, Partner ist, sagen, Kapern ist nicht meins. So. Und das sind ja die ersten Momente, in denen du merkst, in Beziehungen, wenn ich in Beziehung gehe zu jemanden, wie reagiert jemand? Wie reagiert jemand, wenn jemand sagt, wollen wir uns am Dienstag zusammensetzen und ich sage, boah, Dienstag kann ich nicht. Ist dann jemand gleich beleidigt oder und das gibt mir ja als Signal schon ganz viel drüber, wie gut kann jemand mit einer Ehrlichkeit umgehen und wie muss ich für die einzelnen Menschen die Ehrlichkeit verpacken?
Und da vielleicht nochmal auf dieses Bild einzugehen von dem Fass. Von dem Fass, das eventuell gefüllt wird und dass es dann irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo ich als erstes ehrlich zu mir selber sein muss. Will ich diese Beziehung weiter? Will ich diese Beziehung nicht weiter? Was eine sehr, denke ich, schwierige Entscheidung ist. Und dann da eine klare Entscheidung zu treffen, mache ich das Fass zu, rolle ich es den Berg runter, schaue ich es, wie ich es wieder leer kriege. Streiche ich es vielleicht farbig an.
Ja, und ich glaube, was wir festgestellt haben, ist sowohl Wahrheit als auch Ehrlichkeit. Beziehungen haben so viele Ebenen und Kontexte, dass es tatsächlich kein Patentrezept gibt und es einmal wieder ausgelotet werden muss. Und so wie du vorhin gesagt hast, meine eigene Motivation immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, weil die ist ja der Auslöser für alles, was ich tue.
Und sage, Kommunikation, da diesen Schritt vorwegzunehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt verletzt, was hat mich denn verletzt, warum hat es mich denn verletzt, was ist denn da meine Verletzlichkeit und möchte ich die jetzt nach außen als Waffen benutzen oder möchte ich das sachlich, na gut, nicht nur sachlich, nein, dann auch emotional runterbrechen auf die eigentliche Entscheidung, möchte ich die Beziehung weiterführen oder möchte ich die Beziehung nicht weiterführen, weil ich vielleicht auch einfach zu sehr verletzt wurde. Das ist ja auch absolut ja in Ordnung, klare Entscheidung.
Und manchmal auch nicht nur weiterführen, sondern es gibt ja auch mehr Abstand, mehr Nähe. Also es kann ja, im professionellen Kontext zum Beispiel gibt es oft nicht die Möglichkeit zu sagen, ich führe eine Beziehung nicht weiter, wenn ich ja einen Kollegen und Kollegin habe, mit der ich arbeiten muss. Aber dann kann ich justieren über die Nähe, dann auch wieder, wie viel Ehrlichkeit ist nötig, weil umso ferner mir jemand ist, umso weniger wichtig ist es. Ich gehe jetzt nicht hier unten auf die Straße, spreche Menschen an und erzähle denen die Wahrheit, weil das hat ja keine Relevanz. Und so da über dieses Band nochmal zu gehen und zu sagen, okay, ich kann vielleicht auch, wenn ich merke, wir haben nicht den gleichen Grad an Ehrlichkeit in der Beziehung und das Bedürfnis danach, dann das, die Beziehung zu weiten und zu sagen, ich gehe mehr auf Abstand und dann kann ich damit auch ganz gut zurechtkommen.
Im Laufe der Folge ist mir aber immer wieder bewusst geworden, wie viel bei einem selber liegt, wie viel man doch sich selber kennen, wahrnehmen, mit sich in Kontakt stehen, da würde ich sogar fast sagen muss, um klar kommunizieren zu können, seine Bedürfnisse klar kommunizieren zu können, auch agieren zu können und wie wichtig Kommunikation ist.
Total. Es war sehr schön, Susanne, heute wieder mit dir zu sprechen.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut heute mit dir. Ich habe mich auch super gefreut auf die Sendung, weil ich selbst so unsicher war, wie sehe ich das, wie sehe ich das nicht. Das bildet sich ja dann schon immer doch nochmal eine Meinung während der Sendung auch aus. Und ich habe auch einen ganz roten Kopf, weil wir so hitzig heute miteinander gesprochen haben. Das war wieder sehr schön. Vielen Dank, liebe Sandra.
Danke dir.
Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge.
Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.